Deutschlandfunk, Marktplatz.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Morgen. Wenn Sie vielleicht mal eben Ihre Hosentaschen abklopfen, dann werden Sie dort mit hoher Wahrscheinlichkeit oder vielleicht auch auf dem Tisch vor sich ein Handy entdecken. Und das Handy ist ja ein Gerät, das sehr viele von uns immer dabei haben. Man kann fotografieren damit, das ist eine der Möglichkeiten, die man hat. Und man kann vor allem sehr viel fotografieren, 5-mal draufdrücken, 10-mal, 100-mal, egal. Hinterher wird schon irgendwie ein gutes Bild dabei sein. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie viele dieser Bilder nie wieder angeschaut werden. Heute wollen wir mal die Perspektive hier im Marktplatz radikal wechseln und auf Fotos schauen und aufs Fotografieren, aber auf eine ganz andere Art des Fotografierens, auf das analoge Fotografieren, nämlich mit alten Geräten, auf richtigem Film, mit chemikalischer Entwicklung, Fixierung, Belichtung, Erstbelichtung, dann Fixierung, alle diese Dinge, die notwendig sind. Und das ist heute unser Thema, die analoge Fotografie mit Filmentwickler und Fixierer zu ganz besonderen Bildern. Und ein junger Mann aus Wuppertal hat uns gesagt, was ihn daran fasziniert.
Das Schöne daran ist, dass man so richtig in den Prozess der Fotoentstehung einbezogen wird. In der Dunkelkammer zeigt sich dann die wahre Physik dahinter. Analoge Fotografie ist wie ein Überraschungsei. Man weiß nie, ob das Bild großartig oder komplett unscharf wird. Aber der Nervenkitzel beim Entwickeln ist einfach unbezahlbar.
Fotografie mit Nervenkitzel. Heute unser Thema. Wie geht das mit dem analogen Fotografieren? Welche Geräte brauche ich dafür? Was eignet sich? Gibt es überhaupt noch die entsprechende Infrastruktur, um zum Beispiel Filme entwickeln zu können? Kann man das selber machen? Was kostet das? Alles das Fragen, die wir in diesem Marktplatz beantworten werden. Gerne auch, wenn Sie dabei sein wollen, mit Ihrer Beteiligung. Ich freue mich auf Ihre Meldung, auf Ihre Geschichte, auf Ihre Frage, auf Ihre Erfahrungen. Und werde das alles natürlich nicht alleine beantworten können, sondern mit Fachleuten, die im Studio dabei sind. Begrüße ganz herzlich Doreen Schwarz, Fotografin aus Bayreuth, ist heute zu uns nach Köln ins Studio gekommen. Hallo Frau Schwarz.
Ja, hallo, vielen Dank für die Einladung.
Mit dabei ist auch Oliver Heinemann von Chrome in Hamburg. Das ist ein Fotoladen und er engagiert sich dort insbesondere für die analoge Fotografie, ist uns vom NDR zugeschaltet. Guten Tag, Herr Heinemann.
Hallo, moin.
Und last but not least in dieser Runde Olaf Schräder. Er ist aus Heimhausen in Bayern, dort Dozent für soziale Arbeit und kümmert sich auch ganz viel um das Thema Fotografie und wie man es vermittelt. Hallo Herr Schräder.
Guten Morgen.
In dieser Runde sind Menschen, die Lust haben auf analoges Fotografieren. Frau Schwarz, was macht denn den Reiz dieses Fotografierens auf altem, klassischem Film für Sie aus?
Ja, also ich glaube, wir kennen das alle, dass unsere Welt wahnsinnig schnell geworden ist, wahnsinnig überflutet, reizüberflutet ist. Und ganz ehrlich, wenn ich rausgehe in die Welt und ich will Fotos machen, dann ist es für mich einfach ein elementarer Unterschied, ob ich eine Digitalkamera in der Hand habe, wo ich jeden Moment revidieren könnte, oder ob ich wirklich mit einer Kamera auf dem Weg bin, wo ich weiß, ich habe 36 Aufnahmen oder im Mittelformat sogar nur 12 Aufnahmen und ich überlege 5-mal, ob ich auslöse. Und diese Besinnung auf auch eigene Entscheidungen, das ist einfach ein riesiger Unterschied. Deswegen kann ich das jedem immer nur ans Herz legen, einfach damit mal anzufangen.
Ein bisschen Lust machen auf dieses Thema wollen wir heute durchaus. Herr Heinemann, wie oft ist denn dieses Thema Analogfotografie in Ihrem Alltag, in Ihrem Geschäft tatsächlich Thema? Wie groß ist die Nachfrage? Ist das wirklich ein Trend, wie man ja manchmal lesen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also uns würde es ja gar nicht geben, wenn es diesen Trend nicht geben würde. Uns gibt es ja noch gar nicht so lange, seit 3 Jahren jetzt. Und wir haben uns ja von vornherein ganz auf die analoge Fotografie eingeschossen. Und das heißt, wir haben jeden Tag neue Leute, vor allem junge Leute, die reinkommen und mit der analogen Fotografie anfangen wollen. Also die Nachfrage steigt weiter nach wie vor. Also wir haben noch keinen Monat gehabt, wo es weniger war als der Monat davor.
Kommen die dann mit quasi Geräten, die sie auf dem Dachboden gefunden haben bei ihren Eltern? Oder steigen die wirklich neu ein und sagen, ich habe davon gehört, wie geht das? Zeig mal, sag mal.
Also die viele kommen mit eigenen Geräten, die sie von den Großeltern bekommen haben oder von den Eltern und wollen bei uns wissen, was sie damit machen können. Und manche kommen aber auch einfach so und sagen, ich brauche meine erste analoge Kamera und wir können bei beidem immer weiterhelfen.
Herr Schräder, wenn Sie Kurse anbieten und die sich mit dem Thema Fotografie beschäftigen, dann stellt sich für mich die Frage, warum eignet sich denn die analoge Fotografie gerade so gut, um auch Aspekte sozialer Arbeit, die Sie ja vertreten, damit zu verbinden?
Na, ich denke, das hat tatsächlich auch was damit zu tun, dass dieser Prozess so langsam ist, dass man einfach sich die Zeit nehmen muss und sich jedem Bild mit einer Langsamkeit nähert und im Prinzip am Ende einfach 36 Kunstwerke im besten Fall auf seinem Film hat. Und wenn man die dann auch noch von Hand abzieht, dann schafft man auch nicht mal die 36 Motive, sondern wählt ja da nochmal aus. Und das schafft eine ganz andere Verbindung, als jetzt so dieses schnelllebige mit dem Smartphone zig Selfies machen.
Aber ganz ehrlich und Hand aufs Herz, wenn Sie 36 Bilder auf dem Film haben, dass dann 36 Kunstwerke herauskommen am Ende, ist doch eher unwahrscheinlich, oder?
Natürlich. Also wenn mal eins dabei ist, ist schon gut. Aber wie eingangs ja auch schon erwähnt, also einfach dieses, dass man langsamer vorgeht, dass man, weil man weiß, wie viel Arbeit es ist am Ende, sich überlegt, drücke ich jetzt den Auslöser oder warte ich einfach oder ist das noch gar nicht das Motiv? Das erhöht schon die Ausbeute, sage ich mal, jetzt im Vergleich zu einer Digitalkamera.
Wenn Sie Fragen dazu haben, zum Thema analoges Fotografieren, zu den Kosten, zu Einstiegsfragen, die da auftauchen, dann rufen Sie uns gerne an. Und wir schauen dann, dass wir das so ein bisschen einsortiert kriegen und bewertet kriegen und die Fragen beantworten können. Frau Schwarz, Sie alle drei machen Kurse, bieten Kurse an, die sich mit dem Einstieg ins analoge Fotografieren beschäftigen. Das heißt, diese Technik muss man erstmal erlernen. Wenn jemand zu Ihnen kommt, was ist denn die am häufigsten gestellte Frage, die Sie von so ganz frischen Anfängerinnen und Anfängern hören?
Oh, gute Frage. Also zu mir in die Kurse kommen Leute mit ganz, ganz unterschiedlichen Vorgeschichten. Also es gibt Leute, die haben noch nie eine Kamera überhaupt in der Hand gehabt. Oder ich habe wirklich gestandene Fotografen, die einfach das mal ausprobieren wollen. Ich kann jetzt gar nicht genau sagen, ob eine Frage ganz genau immer wieder auftaucht. Aber sie sind auf jeden Fall immer, also sie sind sehr verständig nach Ablauf des ersten Tages, weil meine Workshops gehen immer über 2 Tage, warum ich den Workshop nicht an einem Tag mache. Das ist immer übereinstimmend.
Und warum nicht?
Weil zu viel Input ist. Mhm. Also diese Aufregung, wirklich erstmal diesen Film voll zu fotografieren, eventuell die Technik davor noch zu lernen, zu verstehen, je nachdem auf welchem Stand man ist. Dann die Aufregung, diesen Film zu entwickeln. Bekommt man das hin, im Dunkeln das alles einzuspulen? Dann muss auch noch das Entwickeln wirklich funktionieren. Und dann diese Aufregung wirklich, wenn der Tank aufgeht und da sind dann auf einmal die Bilder zu sehen. Also die Negative, die man vor, sage ich mal, 2 Stunden, 3 Stunden fotografiert hat. Das ist wirklich immer ein Wow-Effekt. Das kann man sich nicht vorstellen.
Ich habe mal so einen Tank hier mitgebracht. Mhm. Ich klappe mal so ein bisschen herum. Das ist so ein Entwicklungstank. Und die Menschen, die, glaube ich, analog fotografieren, die kennen dieses Geräusch.
Exakt.
Das ist so eine Entwicklerdose. Die anderen lachen schon. Ja. Das ist einer der Sounds, die man kennt. Vielleicht sogar noch ein bisschen prägender als das reine Auslösegeräusch der Kamera. Weil man dann ja wirklich da steht und 5 Minuten lang oder vielleicht sogar ein bisschen länger diesen Tank hin und her bewegt. Wenn Sie sozusagen so jemanden bei sich im Laden stehen haben, Herr Heinemann, gibt es da Fragen, die besonders auftauchen? Sie haben ja vorhin gesagt, es kommen manchmal welche, die noch gar nichts haben und sagen, ich brauche meine erste analoge Kamera. Andere bringen ein Gerät mit und sagen, zeig mal, wie geht das?
Also ich glaube, wir haben natürlich auch ganz viele Leute mit ganz vielen verschiedenen Hintergründen, aber ich glaube, die Frage, die sich am meisten wiederholt, ist, ich habe hier eine Kamera, geht die noch? Mhm. So, also das ist so, weil so das Erste ist, Batterien kennen die meisten nicht mehr, sondern die meisten haben Akkus, die über ein Kabel geladen werden. Wie funktioniert das überhaupt? Welcher Film ist dafür da? Also das sind so dieser erste Punkt irgendwie, was habe ich hier eigentlich und wie komme ich damit jetzt weiter? Das ist das, was am meisten vorkommt.
Dann klären wir das doch direkt mal. Wie finde ich denn raus, ob sowas funktioniert, was ich bei meinen Eltern, Großeltern oder irgendwo am Flohmarkt gefunden habe?
Also der erste Schritt ist eigentlich auch immer ins Digitale, nämlich ins Internet. Also da gibt es nämlich ohne Ende zu jeder einzelnen Kamera gibt's ganz viel Text, der irgendjemand mal aufgeschrieben hat. Also das machen wir auch nicht anders. Wir kennen auch nicht jede Kamera, die bei uns reinkommt. Wir kennen schon sehr viele inzwischen, aber bestimmt nicht alle. Und dann sind, als erstes mache ich immer die Batteriefach auf. Weil ist die Batterie ausgelaufen, ja oder nein, ist schon mal der erste.
Schlecht oder
der erste, oder gut. Genau, nicht ausgelaufen, okay, können wir weitermachen. Dann halt tut man eine Batterie rein und dann guckt man, ob es halt noch tut, ob es überhaupt auslöst, ob es überhaupt die Elektronik noch funktioniert. Weil das ist so, je moderner die Kamera wurden, desto geringer ist fast die Chance, dass sie heute noch gehen. Und weil die
Ach, das ist ja interessant. Also das heißt, Sachen aus den 50er, 60er, 70er Jahren sind leichter zu handeln aus Ihrer Sicht als etwas frühe 90er?
Nein, also das ist so die Zwischenphase ist die beste. Also so die, ich sag mal, Ende 70er bis Mitte 90er. Das waren so die, das ist so, wo noch ganz viel mechanisch war, wo noch ganz viel einfach auch gebaut war. Also einfach jetzt in Anführungsstrichen, also im Verhältnis zu, wenn man ohne Elektronik. Und später die Sachen waren halt dann schon sehr vollgestopft mit auch eigenen Mikrochips, die viel über Belichtung und sowas geregelt haben. Und die sind dann oft irgendwann nicht dafür gebaut gewesen, 30 Jahre zu halten. So eine alte, eine F2, eine F3, die aus den 70ern, 80ern, die kriegt man heute auch immer noch hin, wenn da irgendwas nicht richtig funktioniert.
Welche Kameras setzen Sie ein, Herr Schräder, in Ihren Kursen? Wie kompliziert sind die? Das ist ja die Frage dahinter.
Ja, ich kann mich da direkt anschließen. Ich habe verschiedene Kameras, merke aber, dass die Consumer-Modelle aus den 90er Jahren, das ist schon ziemlich grobes Plastik so. Das fühlt sich nicht gut an, vor allem jetzt nach der Zeit. Das wird klebrig, man hat so das Gefühl, das fällt auseinander. Ne? Und die Kameras aus den 70er und 80er Jahren, das ist richtig robuste Wertarbeit noch tatsächlich. Und die können zwar weniger, aber sie funktionieren einwandfrei. Ne? So, also sie haben keinen Autofokus und so weiter, aber die sind eigentlich nicht kaputt zu kriegen.
Das macht es auch wahrscheinlich in der Vermittlung dann leichter, oder?
Ja, vor allem ist es auch so, dass die Leute, die analog fotografieren wollen, ja tatsächlich oft auch sagen, sie wollen weniger, dass die Kamera die Entscheidung übernimmt, weniger schnellen Autofokus und so, sondern dass die eigentlich das auch reizvoll finden, dass man das alles händisch einstellen muss, dass das alles ein bisschen einfacher funktioniert.
Wenn ich jetzt mit einer solchen Kamera unterwegs bin, weil ich die gefunden habe, Flohmarkt oder elterliches Haus oder so, wie viele Möglichkeiten gibt es denn tatsächlich auch Ansprechpartner zu finden, die mir bei so einem ersten Check helfen? Wie Sie das machen, Herr Heinemann, muss ich dafür nach Hamburg fahren oder kann man das tatsächlich auch schaffen in normalen Fotoläden? Können die das noch? Das ist ja vielleicht auch die Frage.
Also normale Fotoläden ist so eine Sache. Also es gibt schon Läden, die das noch können, überall so kleine, ne? Also so kleine, feine, die noch so überlebt haben. Es gibt auch einige neue jetzt, das ist aber eher in den größeren Städten. Also Berlin gibt es einige, die haben, sag ich mal, auch damit angefangen. In Köln gibt es welche, in München gibt es welche. Also in den größeren Städten findet man überall jemanden, wenn man ein bisschen danach sucht, dann die einem da dann noch was zeigen können. In den kleineren Orten wird es sehr schwierig. Also weil da ist eigentlich nichts mehr übrig. Also das ist alles inzwischen über die Wupper gegangen, weil es einfach nicht mehr rentabel war nach einer Zeit. So, die haben das halt nicht geschafft, das bis jetzt für den Aufschwung wieder durchzuhalten. Und selbst jetzt würde ich noch sagen, der Aufschwung ist zwar schön und groß und sorgt dafür, dass es uns gibt, aber ob das auch noch funktionieren würde in kleineren Orten, das weiß ich nicht.
Ja, da kann ich direkt sagen, Bayreuth ist durchaus kleiner als Hamburg und wir haben auch einen ganz kleinen Fotoladen, also der auch noch gebrauchte Kameras verkauft, zu dem ich auch immer alle Leute hinschicke, wenn die Fragen haben zu ihren Kameras. Aber letztlich würde ich auch jemandem immer sagen, wenn er eine Kamera findet, gar nicht unbedingt jetzt gleich erstmal irgendwo wieder hingehen, sondern vielleicht wirklich der Sache auch ein bisschen Vertrauen schenken und einen Film kaufen und einfach mal probieren. Wir neigen irgendwie immer dazu, uns auf andere Meinungen zu verlassen. Und ich würde sagen, wirklich erstmal versuchen.
Ja, wir haben so die Erfahrung gemacht bei uns, ich will jetzt nicht alles sagen, es muss auf jeden Fall jeder in den Laden gehen, aber für die anfangen und keine Berührungspunkte damit haben, ist die Gefahr der Frustration sehr groß, weil es kostet alles viel Geld, der Film kostet viel Geld, die Entwicklung kostet viel Geld und wenn man so ganz unbedarft damit anfängt, dann ist halt die Chance, dass halt nichts dabei rauskommt und man halt dieses Geld für verschwendet erachtet, doch relativ hoch. Deswegen versuchen wir immer die Leute sehr zu begleiten, dass jeder, uns kann auch jeder anrufen oder E-Mails schreiben oder sowas und einfach Fragen stellen, weil das hilft schon mal so, diese ersten Misserfolge zumindest abzufedern. Misserfolg gehört ja dazu. Das ist ja ein Teil des analogen Fotografierens, der auch sehr geschätzt wird. Aber so ein bisschen so dieses, dass es alles gar nicht funktioniert und ich kann das nicht und so. Die Gefahr ist beim Einstieg doch erstmal hoch.
Also tatsächlich, ich denke, ich würde auch einfach erstmal losziehen und einen Film voll machen. Vielleicht jetzt nicht unbedingt die super wichtigen Motive, ne? Also jetzt nicht die Hochzeit fotografieren, sondern erstmal halt irgendwas, wo ich schon auch kalkuliere, dass die Fotos nichts werden. Ja? Weil man dann einfach auch mal rausfinden kann, stimmt die Kamera noch, macht sie von der Belichtung alles richtig, hat sie irgendwo einen Lichteinfall oder weiß ich nicht, bleibt der Film bei der Hälfte hängen, ne? So dass man das einfach mal ausschließen kann. Aber klar, das kann natürlich schon auch zu Frust führen, wenn man da dann einen teuren Film eingelegt hat und am Ende irgendwie nichts bei rumkommt.
Gerne, ja, Herr Heinemann.
Ja, also das Problem ist eher, sich dann diese Fragen halt selbst beantworten zu können. Mhm. Also dann geht die Kamera nicht und dann hakt's, ja, was hakt denn jetzt hier eigentlich? Oder da ist alles dunkel in meinem Film und bei Butni kriegt man keine Antwort auf die Fragen halt irgendwie, was ist jetzt mit meinem Film oder was habe ich damit gemacht? Also das ist schon nicht so einfach, das selbst herauszufinden. Und wie gesagt, es gibt auch, also nochmal, ich bin ein großer Fan von auch YouTube, ja, also was das angeht, man kann da sich ganz viel selbst beantworten. Es lohnt sich schon, so ein bisschen vorher reinzugucken. Also, und dann ist man trotzdem immer noch ganz am Anfang.
Ja, also vielleicht auch typenabhängig, wie man das machen möchte.
Auf jeden Fall.
Angerufen hat uns Herr Ebert aus Montabaur. Schönen guten Morgen, Herr Ebert.
Ja, schönen guten Morgen. Ja, ich habe lange Zeit selbst auch analog fotografiert, liegt allerdings schon eine ganze Zeit lang zurück. Mhm. Ich habe hier gerade vor mir noch eine alte Yashica FX3, die steht hier im Moment eigentlich noch rum. Ich habe außerdem noch eine sozusagen voll analoge Nikon irgendwo in irgendeiner Tasche. Was mich im Moment zumindest mal interessiert, ist, wenn ich eine solche Kamera vielleicht nochmal gebraucht irgendwo kaufen möchte, wo kriege ich das überhaupt noch? Also ich wohne ja hier auf dem Lande. Das ist dann schon schwierig. Man guckt im Internet und weiß allerdings nie, was da so wirklich angeboten ist, ob das wirklich noch was wert ist. Wo kann ich sowas auch checken lassen?
Herr Heinemann, ich glaube, das geht eindeutig an Sie.
Okay. Ich kann abgesehen davon, Werbung für uns zu machen auf der Internetseite, wo man diese Kameras kaufen kann. Und also würde ich halt grundsätzlich immer sagen, bei Händlern. Also auch auf eBay gibt es Händler.
Hier wird am Tisch genickt, sage ich mal. Ja, dazu. Also, Schwarz ist genau, unterstützend bei dieser Idee.
Weil man kann doch sehr schlechte Erfahrungen machen auf eBay, wenn man von privat kauft, weil sich die Leute doch gerne hinter diesem Privatkauf keine Garantie verstecken. Und weil die Kameras sind selten getestet und es sind halt Kameras, also wir testen unglaublich lange an jeder Kamera, bis wir sie dann verkaufen. Und das sollte jeder Händler eigentlich auch so machen, weil jeder Händler muss ihnen ein Jahr Gewährleistung geben auf eine gebrauchte Kamera.
Muss ich denn dann investieren, wenn ich jetzt in so ein Einsteigermodell darüber mal nachdenke? Sagen Sie mal so eine Hausnummer zumindest.
Ja, das wäre, also jetzt, wenn man jetzt, die waren vorhin angesprochen, die Plastikkameras aus den 90ern, die sind jetzt nicht so beliebt. Also wenn sie aber vernünftig durchgecheckt sind und für gut erachtet werden, dann fängt das bei uns bei 50 Euro an mit Objektiv. Das ist so das allergünstigste Einsteigerding, was man machen kann. Das dann kommen halt, was meist nachgeworfen sind, sogenannte Point-and-Shoots. Die sind zwischen 100 und gehen bis
Point-and-Shoot?
Ja, Point-and-Shoots. Ja, Entschuldigung. Das sind die sozusagen nicht die, das was ich vorher meinte, sind Spiegelreflexkameras, wie man sie so kennt. Die Point-and-Shoots sind halt einfach Film rein und die Kamera macht eigentlich das meiste für einen. Es gibt welche, wo man mehr, wo man weniger einstellen kann, aber das ist so kleine Kamera in der Tasche, rausholen, abdrücken, fertig. Mhm. Und das sind so
da die sagten Sie 100 Euro aufwärts eher.
Genau, 100 Euro geht aber auch, da gibt es auch Luxusmodelle und sowas, wo es dann weiter hochgeht. Und dann fangen die, sag ich mal, besseren Spiegelreflexkameras auch so bei 150 Euro, aber gehen, also die besseren würde ich eher sagen, ab 200 Euro an, wo man dann halt was hat, was man auch ewig noch weiter benutzen kann.
Zumindest schon mal eine Hausnummer, die wir haben. Herr Ebert, ungefähr das, was Sie erwartet haben?
Ja, das ist sicherlich schon sehr interessant. Ich müsste da also wirklich schon rausfahren nach Koblenz. Also das Nächste, wo ich sowas kriegen kann, ist dann schon mal 20, 30 Kilometer weg.
Gut, jetzt kaufen Sie es aber auch nicht jeden Tag, eine Kamera. Nein, das macht man einmal.
Ja, natürlich, klar. Wie gesagt, ich habe auch noch, vor allen Dingen die Nikon ist noch eigentlich sehr gut in Schuss. Es geht mir aber, wenn ich darf, noch um ein weiteres Thema. Das ist halt das Entwickeln. Habe ich auch lange selber gemacht. Ich habe sogar noch einen alten schwarz-weiß Belichtungsapparat im Keller stehen, den ich schon mehrfach eigentlich verkaufen wollte, den aber bisher niemand
hat. Kopfschütteln in der Runde, macht man nicht.
Die Frage des Entwickelns, man muss ja schon ein bisschen Aufwand betreiben, man braucht auch einen dunklen Raum, wo man es machen kann, also vorzugsweise irgendwo im Keller, das ist natürlich auch nicht jedermann möglich. Meine Idee wäre da einfach vielleicht, dass zum Beispiel in solchen Einrichtungen wie Jugendzentren sowas angeboten werden könnte. Oder
das ist, glaube ich, eine Steilvorlage, die Sie uns gerade liefern für Herrn Schräder.
Ja, richtig.
Wir machen das auch. Wir nehmen das Thema gleich auf, gehen aber mal eben in die Nachrichten. Die kommen jetzt nämlich gleich in einer Minute. Und ich verspreche Ihnen, Herr Ebert, dass wir das Thema noch behandeln werden. Analog fotografieren mit Film, Entwickler und Fixierer zu besonderen Bildern. Mit dabei sind Oliver Heinemann von Chrome, das ist ein Laden für analoge Fotografie in Hamburg. Olaf Schräder, Dozent für soziale Arbeit aus Heimhausen in Bayern und ebenfalls aus Bayern Doreen Schwarz, Fotografin. Und mit Geräten wie diesem hier, so klingt das, wenn man, was habe ich hier, eine alte Vogtländer, wenn man den Filmtransport betätigt. Und wir wollen reden über analoges Fotografieren. Ein Trend, der natürlich auch Fragen aufwirft im Hinblick darauf, was kostet das, wo kriege ich die Geräte her? Ein bisschen etwas davon haben wir schon besprochen. Eine Frage, die eben uns noch erreicht hatte, kurz vor den Nachrichten, war die danach, was brauche ich eigentlich an Ausrüstung? Herr Schräder, Sie waren ja dezidiert angesprochen, können da Jugendzentren nicht mehr machen.
Also tatsächlich sind es ja zwei Fragen. Was man an Ausrüstung braucht, um selber zu entwickeln, ist erstmal gar nicht viel. Man braucht auch gar nicht zwingend einen dunklen Raum. Es gibt diese Wechselsäcke, wo man quasi die Dose und den Film und alles, was man braucht, in einen Sack steckt, der schwarz ist, und seine Arme rein. Und dann kann man da im Dunkeln sozusagen den Film auspacken und in die Dose füllen. Und da kommt man quasi mit so einer ganz kleinen Kiste mit Sachen eigentlich schon zurecht, um mal zumindest die Negative zu entwickeln. Und ja, tatsächlich ist es auf die Frage, ob man das in Jugendzentren einsetzen kann.
Also früher war das Standard, ne? Kein Jugendzentrum ohne Dunkelkammer.
Früher war das Standard, auch keine Schule ohne Dunkelkammer. Mittlerweile gibt es das einfach kaum noch, weil es halt einfach eine Nische geworden ist. Aber halt eben eine Nische, wo man sehr künstlerisch arbeiten kann. Das finde ich das eine, was daran sehr reizvoll ist, dass man einfach mit jungen Menschen an ihren Ausdrucksmöglichkeiten arbeiten kann, dass sie da auch einen Selbstwert mit lernen, dass sie sozusagen einfach ein Werk schaffen können, auch ein handwerkliches Werk, wenn man dann den Film entwickelt. Und das andere ist, was gerade in der heutigen Zeit, glaube ich, sehr wichtig ist, da spricht jetzt so der Pädagoge aus mir, ne? Dass es halt einfach durch diese ganze Social-Media-Sache junge Menschen sich sehr, sehr viel auf Selbstdarstellung schon früh spezialisieren müssen. Und das so wie so ein Wegwerfprodukt ist das eigene Bild, auch das Bild von mir selbst, ne? Und das in einer Langsamkeit und auf eine andere Art auch nochmal zu überprüfen, was ich da mache, ja, und zu reflektieren, das ist eine große Chance, die man in der Analogfotografie natürlich hat.
Gucken wir mal auf die.
Davon aus,
ja, gerne.
Dass es tatsächlich in Jugendzentren mittlerweile wenig gemacht wird, weil es einfach auch gar nicht mehr so viele gibt, die das selber können, ne? So.
Oder listen wir doch einfach mal auf, was man braucht, Frau Schwarz. Was brauche ich denn? Also die Entwicklerdose haben wir schon. Die Kamera brauche ich natürlich. Ich brauche einen Film, ich brauche eine Entwicklerdose.
Einen belichteten Film, richtig. Ja. Einen richtig belichteten Film.
Ja.
Und richtig, man braucht eine Entwicklerdose. Man braucht 2 bis 3 Messbecher, den Entwickler in Chemieform, das heißt Pulver oder flüssig. Aber ich sag mal so, es ist wie beim Schokokuchenbacken. Man kann sich da verlieren in Details. Also von vielen Händlern werden kleine Kits, sogenannte Anfänger-Starter-Sets angeboten, was ich auch wirklich jedem immer empfehlen würde, wenn er es einfach mal ausprobieren möchte, sich diese kleinen Sets zu kaufen. Da ist dann oft der Tank dabei, auch Fixierer, Entwickler, Stoppbad, Netzmittel, genau. Mhm. Und dann kann man mit diesem kleinen Set wirklich schon erste richtig gute Ergebnisse erzielen.
Da sind wir immer noch auf der Ebene der Filmentwicklung. Richtig. Das sind noch nicht die Abzüge auf Papier dann.
Richtig, richtig. Mhm. Weil in der ganzen Analogfotografie heißt das wirklich etliche, sage ich mal, kleine Zwischensiege zu erringen. Also sei es, dass man überhaupt einen Moment gesehen hat, den man richtig fotografiert hat. Dann, dass man auch richtig belichtet hat, dass man richtig entwickelt hat, um dann ein Negativ zu haben, von dem man dann erst anfängt, Abzüge zu machen.
Da bräuchte ich dann tatsächlich die Dunkelkammer, vielleicht da, im Keller, wie Herr Ebert richtig. Das eben angesprochen hat. Ich brauche einen Belichter, ich brauche Entwicklerschalen,
richtig,
mit denen
richtig.
Ich arbeite.
Es geht dann schon los, dass man etliches am Material braucht. Auf der anderen Seite, man schafft sich das auch nur einmal an und gerade bei Gebrauchtwaren, also Kleinanzeigen oder ähnliches, bekommt man manchmal eine ganze Dunkelkammer wirklich schon für 100, 150 Euro einfach gekauft. Und ich habe bis jetzt auch überall, wo ich gelebt habe, mir immer eine kleine Dunkelkammer einrichten können. Also viele schieben immer so ein bisschen vor,
ich habe keinen dunklen Keller.
Und so. Okay. Und ich sage, du kannst das auch wirklich in deinem Badezimmer machen. Also klar muss man ein bisschen kreativ sein, ein bisschen was umbauen, aber auf die Badewanne kann einfach ein Brett draufgelegt werden. Da passen drei Schalen hin. Es gibt Leute, die bauen sich auch so kleine Regale, wo sie dann die Schalen übereinander drin haben. Und es braucht nicht viel. Und ich höre auch immer wieder schöne Geschichten, wie mir Leute erzählen, ach ja, mein Papa, der hat früher dann auch immer in der Küche entwickelt, da musste alles gedunkel gemacht werden. Also damit ein bisschen mehr Leichtigkeit irgendwie ranzugehen und nicht gleich das perfekte Equipment zu haben, sondern es einfach mal zu machen. Ne? Sei es auch in den Kursen, dass man dort einfach mal reinschnuppert, wie es ist. Oder wie gesagt, einfach mal machen.
Herr Heinemann, gehen Sie da mit? Ab 100 Euro kriegt man so gebraucht schon was Ordentliches oder Brauchbares oder muss man deutlich mehr anlegen? Nach oben hin ist wahrscheinlich unbegrenzt. Ne?
Alles offen.
Ja, genau. Also man kann sich den dollsten Leica-Vergrößerer hinstellen, dann muss man natürlich mehr ausgeben. Aber man kriegt eigentlich, ich will es jetzt nicht abwertend sein, aber man kriegt die Vergrößerer eigentlich mehr oder weniger hinterhergeschmissen, weil davon gab es früher so viel mehr, die das alle zu Hause gemacht haben oder eben diese Jugendzentren, dass ich eigentlich nur wenn Betreiber von Jugendzentren Lust haben, das zu machen, dann wenden sie sich an Läden, die auch gebrauchte Sachen ankaufen, weil die kriegen, wie wir, wirklich jede Woche mindestens 1-2 Vergrößerer angeboten, einfach so, um sie zu nehmen. Mhm. Und da kann man bestimmt, wenn sowas weiterentwickelt werden soll, kann man bestimmt zusammenarbeiten und dann vermitteln. Wir können die halt nicht annehmen, weil wir einfach nicht den Platz haben. Wir sind halt immer große Geräte, wir können die jetzt nicht einfach lagern irgendwo. Ja. Aber wenn man da sowas, so eine Verbindung schafft, irgendwie zwischen den so Zentren oder Einrichtungen, die das gerne machen wollen, anbieten wollen und mit kleinem Budget erstmal anfangen wollen, dann am besten an solche Läden wie uns wenden und vielleicht, dann kriegt man bestimmt über einen gewissen Zeitpunkt irgendwas hin.
Ich glaube, unsere nächste Anruferin passt genau in diese Diskussion über den Umgang mit gebrauchten Geräten. Frau Reifenberger aus der Nähe von Hameln, guten Tag.
Guten Tag. Ich habe von meinem verstorbenen Mann eine wunderschöne analoge Fotoausrüstung rumstehen, mit der ich nie selbst umgehen konnte. Ich war immer Zeuge und Helfer und Beleuchter, aber ich habe mit der Technik selbst nichts immer am Hut und kann das nicht mehr tun. Ich möchte Ihnen jetzt vorstellen, was ich da habe, damit ich möchte das verschenken, auf Deutsch gesagt.
Ich greife mal erst den ersten Punkt auf, den Sie angesprochen haben. Sie waren immer Helferin, Beleuchterin, Technikerin. Ich glaube, alle am Tisch würden jetzt hier sagen, dann machen Sie doch einen Kurs und fotografieren Sie mal selbst, oder?
Ja, auf jeden Fall, Frau Reifenberger.
Also ich bin 79 im Weihnachten. Das ist mir wirklich nicht mehr zugänglich, ja. Und ich lege mich auch nicht mehr auf den Boden ins Gras mit Makro wie mein Mann. Und das ist alles nicht mehr meins, geht nicht mehr. Sonst würde ich das schon tun. Aber ich möchte es wirklich noch, dass es jemand Freude macht, der sich damit noch umtreiben möchte. Bitteschön, ich möchte, dass die Sachen jemand Freude machen noch.
Wenn sich jemand bei uns meldet, geben wir das gern weiter. Aber Herr Schräder, was macht man in so einem Fall?
Naja, tatsächlich ist eBay-Kleinanzeigen oder sowas in der Art oft eine gute Möglichkeit. Und ich habe meine sämtliche Ausrüstung da auch mir so zusammengesucht und mit spannenden Leuten mich während auf dem Weg dahin unterhalten, die einfach alle auch eine Geschichte dazu zu erzählen hatten. Ne? So, also wo kommt das analoge Zeug überhaupt her? Wer hat das benutzt?
Also
Gerne, Hahnemann.
Ja, gerne. Also wir es, wir und auch andere Läden bieten das auch an, Dinge anzukaufen. Also sie müssen das nicht auch nicht gleich verschenken. Das ist ja vielleicht auch noch was wert. Also die Werte sind ja alle gerade gestiegen. eBay Kleinanzeigen ist ein Weg, auf jeden Fall. Wir, ansonsten kann man das, wie gesagt, auch zu Läden bringen und gucken, ob man das da vielleicht noch was dafür bekommt. Das ist sehr, sehr unterschiedlich, was das ist, was man dann dafür bekommt. Und es hängt immer darauf an, in welchem Zustand es ist. Ich kann jetzt überhaupt nicht sagen, ob es überhaupt möglich ist, dass Läden das annehmen oder nicht. Aber wenn man sich nicht mit eBay oder mit eBay Kleinanzeigen auskennt oder das machen möchte, dann einfach mal gucken, was gibt es für einen Laden in der Nähe. Und die meisten sind daran einfach interessiert, diese Sachen zu erhalten und weiter zu verkaufen und wieder unters Volk zu bringen. Und da hat man dann eigentlich den Zweck ja schon mit erreicht, dass man das, dass es eben jemandem weiter Freude macht.
Genau, ich kann mir jetzt auch nur vorstellen, dass das für die Frau Reifenberger gar nicht so einfach ist, jetzt vielleicht übers Internet die Sachen loszuwerden. Ich könnte auch sehr, sehr gern und wahrscheinlich die anderen Herren auch einfach mal über unsere Communities einen Aufruf machen, ob jemand gerade Interesse hätte an den Sachen, ne? Weil die werden auf jeden Fall weiterverwendet, weil die analog, ja, Menschen sind da draußen, die brauchen das Material. Also zum Wegschmeißen wäre es wirklich, wirklich viel zu schade.
Frau Reifenberger?
Ja. Also bitte, bitte, bitte geben Sie das so weiter, dass jemand sich an mich wendet, analog, zu Fuß, zu Telefon.
Sehr gerne.
Und ich habe keinen Computer, ich kann noch nicht meine eBay-Anzeige aufgeben, ich weiß nicht, wie das geht. Mhm. Und wenn sich jemand an mich wendet mit Telefon, dann machen wir einen Termin aus und dann guckt er sich das an, das steht alles zusammen in einem Rucksack da und einen ganz großen Rucksack, den mein Mann immer geschleppt hat und ein großes Stativ ist auch noch dabei. Also das möchte ich gern einfach, dass jemand sich das am Telefon bei mir meldet und sagt, ich würde mir es gern angucken, am liebsten mitnehmen.
Danke Ihnen herzlich für diesen Anruf nach Hameln. Jetzt haben wir schon über Kosten gesprochen, die die Geräte betreffen, die Kameras selber. Wir haben über die Kosten für so Entwicklerdosen geredet, über Belichter. Das ist alles halbwegs in einem überschaubaren Rahmen. Summiert sich natürlich auf. Man kann auch nach oben hin wahrscheinlich sehr viel ausgeben. Wie sieht's denn mit den laufenden Kosten aus? Also der normale Kleinbildfilm, 35 mm, 36 Aufnahmen oder 24 oder 27 manche ja auch, der ist ja nicht mehr überall zu bekommen. Was muss ich denn da kalkulieren? Was brauche ich? Was kostet so ein Film? Was kostet die Entwicklung? Was kostet, sagen wir mal, Einsatzabzüge in 10x15 oder 13x18?
Ja, es kommt wie bei allem immer wieder drauf an, in was für einer Qualität man das haben möchte. Ja. Also man kann nach wie vor bei vielen Drogerien Filme kaufen, sowohl schwarz-weiß als auch Farbe. Farbe Kodak würde ich jetzt durchaus empfehlen. Die Schwarz-Weiß-Filme, die es jetzt im Drogeriemarkt gibt, würde ich nicht unbedingt empfehlen, die von der Hochwertigkeit einfach nicht zu vergleichen sind, wie zum Beispiel mit einem Ilford-Film. Werden wahrscheinlich die anderen auch beipflichten.
Aber dabei eben die Kosten? Also was kostet dann so ein einzelner Film?
Ja, ich glaube so ein ganz einfacher Agfa APX bei meinetwegen DM vielleicht jetzt 5-6 Euro. Ich habe da die Preise, weil ich diese Filme nicht kaufe, gar nicht
so. Heinemann hat das bestimmt im Kopf, oder?
Ja, also wir haben die APX-Filme liegen, glaube ich, bei auch also so bei 6 Euro, ja. Zwischen 6 und 7 Euro inzwischen. Das sind tatsächlich die Einsteigerfilme und dann geht das hoch bis die teuersten Schwarz-Weiß-Filme sind jetzt Kodak-Filme, da zahlt man dann 13,50 Euro oder sowas für. Und Farbe fängt an, im Drogerie ist es manchmal ein bisschen günstiger, weil die anders einkaufen, aber in den meisten Fachläden sind die so bei zwischen 10 und 12 Euro fängt es an mit einem Kodak-Gold-Film oder Kodak Color Plus Film und dann geht das auch hoch bis 30 Euro für einen Diafilm.
Jetzt müssen wir bei Filmen aber auch dann noch reden über
die Entwicklung, ja.
Ja, auch über die Entwicklung, aber auch vorher, welchen Film kaufe ich denn überhaupt? Also da gibt es ja so ASA-Angaben, also Lichtempfindlichkeit, damit hängt die Körnung zusammen. Das sind alles Punkte, die eine Rolle spielen. Ne?
Richtig, richtig. Ich frage auch immer, wenn ich zum Beispiel Personen bei mir im Kurs habe, was möchtest du denn fotografieren? Und wenn die Person jetzt zu mir sagt, ja, ich möchte zum Beispiel abends auf Partys fotografieren, dann empfehle ich ihr natürlich einen Film mit einer sehr hohen ASA, das heißt mit
hohen Lichtempfindlichkeit.
Empfindlichkeit, genau, damit die Verschlusszeiten sehr, sehr gering sind und man kann Filme dann also man muss nicht die ASA benutzen, die draufsteht, zum Beispiel 400, sondern ich kann den Film auch als ein 800er belichten oder auch 1600er. Das muss ich dann einfach in der Entwicklung entsprechend berücksichtigen. Und wenn jemand sagt, ja, ich möchte draußen am Strand fotografieren, dann würde ich ihm natürlich eher einen 100er Film empfehlen, also von der Lichtempfindlichkeit, weil dort sehr, sehr viel Licht ist. Letztlich, man schaut immer, für welchen Einsatzgebiet oder welches Einsatzgebiet brauche ich den Film, und erst dann lege ich den ein und erst dann gehe ich los. Also ist meine Herangehensweise.
Kein Widerspruch von den Herren.
Nö, auf jeden Fall. Also
nee, absolut.
Es gibt halt noch verschiedene, sag ich mal, Filme, die dann die Ästhetik halt verändern. Ne? Also man hatte die ISO ist so die eine Sache, und also die Lichtempfindlichkeit, die ist auf jeden Fall sehr wichtig, wann man welchen Film benutzt. Aber es gibt dann halt noch Filme, es gibt jetzt so einen Trend von umgespulten Kinofilmen, die haben dann eine bestimmte Ästhetik oder
Das heißt, die sind bunter oder kontrastreicher oder?
Nee, es gibt also einen speziellen Art von Film, das ist umgespulter Kinofilm, wo eine bestimmte Schicht entfernt wurde, weil die sich so nicht normal in Laboren entwickeln lassen, und die haben dann sogenannte Halos um die Lichter rum zum Beispiel. Also die meisten Profifotografen würden das als Fehler bezeichnen, aber jüngeren Leute, die wollen gerne mit diesen Sachen experimentieren, und da ist es dann ein ästhetisches Merkmal. Diese Filme sind irrsinnig erfolgreich deswegen.
Mhm. Wenn wir dann tatsächlich auch über Kosten reden bei der Entwicklung, was kostet eine Filmentwicklung und was kosten dann die Abzüge?
Reinentwicklung fängt bei 6 € an von Farbfilmen. Mhm. Schwarz-Weiß-Filme sind 2 € mehr als 8 €. Diafilm ist 9 €. Das ist jetzt nur die Entwicklung, da hat man noch keine Abzüge, keine Scans und nix. Was die meisten Leute wollen, sind dann die Pakete mit den Scans. Also die wollen die dann tatsächlich digitalisiert haben, die Sachen, und gar nicht, also die Abzüge kommt so als dritter Schritt.
Und die sind gar nicht mehr so wichtig.
Ja, es ist nicht so dieses automatische, ich will jetzt Entwicklung und Abzug.
Das ist interessant.
Das ist nicht mehr, also wir hätten es auch gerne, weil wir natürlich an dem analogen Endprodukt interessiert sind am meisten, aber wird schon viel gemacht, aber es ist nicht so dieses wie früher immer nur das. Also der Scan muss auf jeden Fall dabei sein. Selbst wenn Leute, die dann abgezogen haben wollen, wollen sie auf jeden Fall auch die Sachen digital haben. Und das ist dann ein Paket, fängt das an bei 12 €, für Studenten 10 € bei Farbfilmen. Da ist dann jeweils bei Schwarz-Weiß 2 € mehr und bei Dian 2 € auch mehr, glaube ich. Das ist so das, was man als Paketpreis. Dann gibt es halt verschiedene Scan-Größen, danach richtet sich das, also wie die Pakete.
Qualität sind dann auch wahrscheinlich.
Genau, dass je mehr Scan-Qualität, man braucht länger beim Scannen, das ist, die Dateien sind größer, die brauchen werden dann hochgeladen für die Kunden. Da ist dann alles mehr Arbeit. Also die höchste auf Qualität für Farbfilm ist dann das Paket mit Entwicklung und Scan 18 €. Mhm.
Genau, kann ich nur so unterschreiben. Also ich entwickle ja meine Schwarz-Weiß-Filme immer selber und Farbe gebe ich immer an Fachlabore. Also ich könnte Farbe auch selber entwickeln, aber da ich wirklich spezialisiert bin auf Schwarz-Weiß-Fotografie und die wenigen Farbfilme, die ich im Jahr mache, gebe ich dann lieber raus, um die Wirtschaft auch zu unterstützen. Und ja.
Die Wirtschaft freut sich.
Richtig. Also
es ist auch gar nicht so interessant. Also die Schwarz-Weiß-Entwicklung ist viel interessanter als die Farbentwicklung. Weil Farbentwicklung hat eine Chemie, die ist immer gleich. Mhm. Es gibt die festen Zeiten, man kann ein bisschen pushen oder pullen, also die nach über- oder unterentwickeln absichtlich. Aber Schwarz-Weiß-Entwicklung gibt es ohne Ende verschiedene Entwickler, die verschiedene Effekte haben, viel mehr Filme, viel mehr Methoden, wie man das entwickeln kann. Also das ist, um selber sein individuelles Ding zu finden, ist Schwarz-Weiß-Filmentwicklung viel interessanter.
Da müssen wir wahrscheinlich auch mal über Umweltschutz reden an dieser Stelle. Ne? Wenn ich Schwarz-Weiß entwickle und die Chemie zu Hause stehen habe, ist das sehr belastend, Herr Schräder? Muss man das im Blick halten?
Naja, es ist auf jeden Fall so, dass die Chemie nicht ins Abwasser gehört, sondern dass man die einfach in extra Containern sammelt und dann zum Wertstoffhof bringt. Das ist ganz wichtig, weil das einfach schon eine Belastung für die Klärwerke sonst wäre und auch kostbare Silberanteile verloren gehen würden, wenn man das einfach in den Abfluss schüttet. Also das darf man auf keinen Fall machen. Mhm. So gesehen muss man schon ein bisschen vorsichtig hantieren. Aber dafür lohnt sich halt einfach diese handwerkliche Eigentätigkeit,
man muss jetzt ja nicht jedes Mal sofort zum Wertstoffhof, sondern man hat dann 2 Container, einen für Entwickler, einen Fixierer, und dann kann man da sammeln, da kann man monatelang von entwickeln und dann kann man die irgendwann einmal wegbringen, und die meisten Wertstoffhöfe, ich bin mir nicht ganz sicher, aber in Hamburg zumindest ist das auch umsonst für Privatleute.
Dann gehen wir mal nach Tübingen, aus Hamburg nach Tübingen zu Herrn Krampsch. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Was hat Sie zum Hörer greifen lassen?
Ich bin schon seit längerem hobbymäßig fotografisch unterwegs und ich hätte zwei Dinge, auf die ich gerne hinweisen würde. Das ist zum einen das Arbeiten mit Strichfilm, aber zuerst wäre es mir wichtig, zu sagen, dass mit moderneren Digitalkameras der Schwarz-Weiß-Modus mit dem Einstellen von allen Parametern geübt werden kann, sodass man vorher schon ein bisschen gucken kann, wie sich was auswirkt und dann, wenn man zum eigentlichen Film greift, schon eine Ahnung hat, wie sich die einzelnen Einstellungen auswirken.
Das heißt, Sie würden sagen, wenn jemand eine Digitalkamera hat, kann er da quasi schon mal das Denken in Schwarz-Weiß üben und das Schauen und das dann, wenn er es wirklich macht, auch besser umsetzen.
Genau, er schaltet den Autofokus aus, stellt selber scharf, stellt selber Belichtungszeit und die ASA, also die Filmempfindlichkeit ein und ja, alles, was halt so einzustellen ist, das sind im Wesentlichen nur vier Sachen. Und dann kann man das üben und mit etwas Disziplin, würde man sagen, kann man sogar dann sich beschränken auf 36 Bilder, die man ja schon nach drei Tagen anschaut.
Aber das wäre schon eine sehr ausgeprägte Verleugnung der digitalen Möglichkeiten. Jetzt haben Sie aber, das finde ich interessant, den Strichfilm angesprochen. Da müssen Sie uns, glaube ich, erklären, was das ist.
Ja, das haben wir in der Schule, ich war damals so 15, 16, in der Kunst AG gemacht. Das sind Filme, die sehr, also keine Filme in der Kamera, sondern Platten, kleine Platten oder Folien. Mhm. Man kopiert das ursprüngliche Negativ da drauf im Kontaktverfahren, also man legt den Film auf diese Folie, belichtet dann unterschiedlich stark, also macht mehrere solche Kontaktabzüge und hat dann, wenn man das noch ein paar Mal hin und her macht, verschiedene Grauauszüge. Also wenn man das nur mit einem Grauauszug macht oder Schwarz-Weiß reduziert, dann kriegt man so zum Beispiel dieses Che Guevara-Bild hin. Das kennt ja jeder. Mhm. Und wenn man das über mehrere Negative macht, die man anschließend übereinander legt, dann kann man so ein Che Guevara-ähnliches Foto eben mit verschiedenen Graustufen machen.
Von der Schwiegermutter zum Beispiel und nicht von einem Freiheitskämpfer.
Das war jetzt ein blöder Witz.
Ja, alles
man
gut.
Man sieht diese Ästhetik oft in Plakaten von in den 70er Jahren. Also Plattencovers, Konzertankündigungen, Buchumschläge und so. Also das sieht man oft, wie das solche Sachen gemacht wurden, wo dann eben nicht ein Foto mit weichen Übergängen drauf ist, sondern mit mehreren oder nur einem Schwarzton oder auch Buntton.
Das ist interessant, weil das nochmal so ein bisschen einzahlt auf das, was wir vor einiger Zeit schon besprochen hatten in dieser Sendung, nämlich dieses spielerische Herangehen, dieses Experimentieren, dieses Ausprobieren. Ne?
Genau, man kann über das eigentliche Knipsen und Entwickeln und Abziehen doch einiges mehr machen. Es gibt da noch, gab früher, ich glaub, weiß nicht, ob es das noch gibt, früher gab es noch Farben, mit denen man die Fotos nachkolorieren konnte. Das ist auch sehr nett. Und man kann auch heute dann wenn man verschieden ausdruckt, diese einzelnen Stufen bei dem Litfilm, dann kann man auch so Farben übereinander legen und so. Also das geht auf jeden Fall weit über das hinaus, was man durch reine Abziehen hinkriegt. Erreicht aber nie die Dimension von Photoshop. Aber was auch eine sehr schöne
aber das, ist, darum geht es ja auch nicht. Ne? Darum geht es ja. Wir wollen ja nicht so gut wie digital sein, sondern einen anderen Weg gehen. Das ist ja die Entscheidung gewesen, glaube ich, zu Beginn.
Vielleicht noch eins und dann gebe ich Ruhe. Wenn man zum Beispiel beim Entwickeln kurz das Licht einschaltet, dann gibt es die Solarisation. Das kennt auch jeder von früheren Plakaten. Dann bildet sich an den Rändern eine weiße Linie und der Rest wird schwarz. Mhm. Also da gibt es
Kunsteffekte, die Sie
Kunsteffekte, die man da noch machen kann, genau.
Ich sehe hier relativ viele leuchtende Augen mit diesem Appell ans Kreative. Auch den müssen wir noch ein bisschen nach hinten schieben, weil jetzt gleich die Nachrichten kommen. Aber ganz kurz, Frau Schwarz, dieses spielerische Herangehen, dieses Ausprobieren, was Herr Krampsch uns gerade auch beschrieben hat, das ist auch was, glaube ich, da können Sie sofort mitgehen, oder?
Ja, definitiv. Also ich komme natürlich von der Kunst und man geht generell dort anders mit Materialien um. Aber was ich daran jetzt gerade ganz spannend fand, war dieser Moment, Moment, wenn ich Menschen bei mir im Kurs habe und die machen ihre erste Vergrößerung, also haben dann ihren Rahmen schön eingestellt und haben dann so ihr erstes Bild. Wenn ich ihnen dann mal so kurz sage, übrigens, ihr könnt jetzt auch euer Negativ natürlich verstellen oder Ausschnitte nehmen oder zwei Negative übereinander machen, dann denken sie kurz nach und dann kommt wirklich so ein, wow, stimmt, ab jetzt ist ja alles offen. Also das sind ganz wunderbare Momente, wie man mit dem Medium umgehen kann.
Man befreit sich da von Grenzen, die man vielleicht bei der Digitalkamera einfach akzeptiert, ohne darüber nachzudenken.
Wenn man sich traut, wenn man loslässt. Und das ist für viele das Schwierigste. Sie wollen irgendein perfektes Bild haben, aber gerade dieses Loslassen und merken, wo sehe ich denn Bilder oder was wünsche ich mir für ein Bild, das ist der Moment, um den es geht.
Mut zur Analogie und Mut zur Analogfotografie. Darüber reden wir heute im Marktplatz. Gerne auch mit Ihnen über den Weg, der über Filmentwickler und Fixierer zu ganz besonderen Bildern führt, über die Geräte, die dafür notwendig sind. Und wir reden auch über das Kreative. Darüber hatten wir zuletzt gesprochen. Und das würde ich gerne nochmal aufgreifen, Herr Schräder, dieser kreative Umgang mit den Entwicklungsmöglichkeiten, mit den Bearbeitungsmöglichkeiten in diesem ganzen Prozess. Wie wichtig ist der, wenn Sie zum Beispiel Kurse machen und das auch vermitteln?
Also ich würde mal sagen, der ist genauso wichtig wie das Fotografieren selbst, das Rausgehen mit dem Film und der Kamera, weil tatsächlich die Begeisterung für die Analogfotografie eigentlich in der Dunkelkammer dann eigentlich erst so richtig losgeht.
Das andere kennt man ja, ne? Durchgucken und draufdrücken, das machen wir sonst
auch. Das andere kennt man, aber eben diese Experimente, die der Herr Gramsch auch gerade beschrieben hat, also Bilder zu solarisieren oder zu tonen, das kann man mit Chemie, das kann man aber auch mit schwarzem Tee oder so machen. Das ist eigentlich das, wo wirklich das, ja, so der künstlerische Aspekt bei rauskommt, wo die Menschen sich selbst dann als Kunstschaffende einfach erleben können. Viel mehr als beim Fotografieren, weil das sowas doch eher Alltäglicheres dann noch ist.
Meine Kollegin,
ganz kurz, den ersten Teil, den der Herr Gramsch gesagt hat, dass man auch mit digital erstmal schwarz-weiß ja ausprobieren kann, finde ich wahnsinnig gut, weil tatsächlich geht es nochmal darum in der Schwarz-Weiß-Fotografie, dass man einfach auf ganz andere Sachen achtet, ne? Also weil Farben nicht wichtig sind, sondern eben Kontraste, Lichter, Schatten. Und das kann man sehr gut natürlich im Schwarz-Weiß, mit der Digitalkamera einfach üben, das Schwarz-Weiß sehen. Und das ist sehr, sehr wertvoll dann in der Analogfotografie.
Nehmen wir mit, diese Empfehlung auf jeden Fall. Meine Kollegin Britta Mersch ist ins Studio gekommen, die parallel zur Sendung schon mit am Telefon saß, in die Mails reingeguckt hat, gehört hat, was so zusammengekommen ist. Frau Mersch, da gibt es einiges, ne?
Genau, vor allem in der letzten Stunde gab es einiges. Also es gibt vor allem eine Menge Bewerberinnen und Bewerber, die nämlich zugehört haben, genau, und dass es eine Kamera zu verschenken gibt und jetzt sagen, hier, ich habe Interesse, ich möchte diese Kamera haben, dann müssen wir uns vielleicht nachher nochmal ein Verfahren ausdenken, Frau Reifen, ob die Hörerin dann selbst entscheidet oder ob wir entscheiden. Also jedenfalls kommen da viele Anfragen an die Kamera. Es kommen aber auch noch andere Fragen, und zwar fragt eine Hörerin, sie möchte, sie hat eine Kamera auch geerbt von ihrem Großvater, hat auch das Gefühl, diese Kamera, dieser Film wird nicht mehr so oft in Drogerien entwickelt. Jetzt hat sie das Interesse gepackt. Was müsste sie denn finanziell einplanen, wenn sie eine eigene Dunkelkammer haben möchte?
Herr Heinemann, Kostenfragen gehen nach Hamburg.
Eigene Dunkelkammer ist, das würde ich auch sagen, mit einer Chemie kommt man so zwischen 150 Euro und 200 Euro inzwischen bei rum. Es ist jetzt noch, da ist jetzt der Vergrößerer jetzt nicht mit drin, weil der ist ein bisschen schwerer zu beziffern, weil da gibt es wenige Hersteller, gibt es Kaiser noch, die machen, und die sind aber nicht so wahnsinnig kostbar. Wir haben die selber auch leider nicht im Programm, weil wir zu wenig Platz haben für die großen Geräte. Wir sind ja nicht so ein riesiges Geschäft. Wollen wir noch machen, aber haben wir bisher leider noch nicht. Deswegen habe ich da nicht so die Preisübersicht der neuen Geräte, aber es ist nicht irrsinnig teuer. Also es ist wirklich nicht, es ist einfach, da sowas mit so etwas anzufangen, und vor allem sind diese Geräte halt, kann man die eigentlich gut auf dem Gebrauchtmarkt auch kaufen, weil die sind jetzt technisch nicht so kompliziert. Also die sind wenn die Lampe geht, ist man schon mal gut dabei.
Ein paar Schritte weiter. Vielleicht passt dazu die Frage aus Duisburg, die uns von Herrn Springwitz erreicht, der uns angerufen hat. Guten Tag, Herr Springwitz.
Grüß Gott, ich grüße die Runde.
Ich sehe hier auch einen Vermerk auf meinem Monitor, dass es um Preise geht.
Ganz genau. Also ich bin, stolzer Besitzer von einer normalen Canon F1 und eine Yashica. Also die analoge Kameras. Und wenn ich damit Bilder mache, dann muss ich die weggeben, weil ich habe auch keine Möglichkeit, eine Dunkelkammer einzurichten. Und das finde ich relativ teuer. Mhm. Und meine Frage an die Runde ist, ist damit zu rechnen, dass das irgendwann auch mal preiswerter wird, weil die Nachfrage eigentlich größer ist?
Wenn ich das beantworten darf, ich fürchte nicht, weil das ist, wir kämpfen sehr damit, diese Preise überhaupt halten zu können, weil es ist alles drumherum ist viel teurer geworden. Also die Chemieentsorgung ist teurer geworden, der Chemieeinkauf ist teurer geworden, und die Personalkosten sind teurer geworden. Das heißt, also ich meine, wenn man diese Kosten hochrechnen würde von vor 30 Jahren, das heute kostet, einen Film zu entwickeln und was es vor 30 Jahren gekostet hat und die Inflation damit einbezieht, dann ist es tatsächlich sogar ein bisschen günstiger heutzutage. Aber das ist immer so ein Argument, was so jeder Händler gerne anbringt. Ich weiß, wir sind uns trotzdem bewusst, dass das viel Geld ist, dafür zu machen. Deswegen investieren wir sehr viel darin, unsere Kunden an die Hand zu nehmen dass sie weiterkommen, dass sie mehr für ihr Geld bekommen als nur den fertigen Film, sondern eben auch gesagt bekommen, und wie ich sowas mache. Und deswegen ist ja auch diese eine Sache, die uns drei hier eint, ist ja, dass wir Workshops anbieten, weil das einen wirklich so irrsinnig viel weiterbringt und dann man insofern Kosten spart, dass man halt einfach bessere Ergebnisse bekommt für seine Sachen. Das Experimentieren und so ist alles, muss alles sein und sowas, aber wenn man kostenbewusst sein will, dann sind ist in solche Workshops immer gut investiert.
Herr Springewitz, wie viel zahlen Sie denn für eine Filmentwicklung, wenn ich fragen darf?
Also zwischen 60 und 90 Euro.
Für einen Film?
Für einen Film, ja. Wir reden da nicht über, was weiß ich, 10 Filme, sondern wirklich nur einen Film.
Das ist viel zu viel.
Da sagt hier die Runde einhellig, das geht günstiger.
Ja. So, das kann ich mir vorstellen, das hoffe ich auch. Aber in Duisburg gibt es halt ein Geschäft, ein alteingesessenes, das auch sowohl digital als auch analog anbietet. Nicht nur als Kamera, sondern auch als Entwicklung und Papierbilder. Und ein anderes kenne ich nicht. Und die üblichen Seifenhändler machen sowas gar nicht.
Also wie gesagt, es gibt ja kleinere, die das auch anbieten, aber gibt inzwischen viele Labore, wo man die Sachen auch hinschicken kann. Immer mit Tracking bitte, das ist zwar dann nochmal irgendwie diese 5 Euro für ein DHL-Paket mit Tracking, aber einfach 3-4 Filme sammeln, zusammen zu einem Labor schicken und dann kriegt man die Sachen zurückgeschickt, entwickelt und es ist definitiv günstiger. Also mit allem drum und dran. Also wirklich, hier kann man die besten Produkte überall auswählen. Das ist echt ein bisschen viel.
Da passt noch eine andere Frage zu, die Frau Mersch mitgebracht
hat. Genau, da passt jetzt noch eine sehr pragmatische Frage zu. Hier schreibt nämlich ein Hörer, er versteht das gar nicht, diese Diskussion, er gibt die Filme in der Drogerie ab und bekommt dann die Bilder und Negative. Also ist das auch noch möglich oder kriegt man dann nicht die Qualität, die man sich vielleicht wünscht?
Hier gucken viele skeptisch, Frau Schwarz auch.
Ja, also letztlich, natürlich kann man das machen, gar keine Frage. Und DM schickt die Filme auch nur weiter an ein größeres Fachlabor. Im Farbbereich könnte man jetzt sagen, es ist okay. Also weil, wie wir vorhin schon erörtert haben, der C41-Prozess ist genormt und das wird mehr oder weniger überall gleich gemacht. Es sei denn, man hat Spezialwünsche, Push-Pull-Entwicklung, haben wir vorhin auch schon drüber geredet. Ganz, ganz anders sieht es dann wirklich bei Schwarz-Weiß aus. Und da kann ich jedem immer nur davon abraten, es bitte nicht an so einem Labor abzugeben, weil die sammeln die gesamten Schwarz-Weiß-Filme, packen das irgendwie in einen Entwickler. Da wird wirklich nicht geschaut, welchen Film habe ich, welchen Entwickler braucht der eigentlich. Und danach habe ich dann Leute bei mir, die mir irgendwie schreiben und sagen, warum sind meine Bilder so flau? Ich habe doch eigentlich gut belichtet. Und dann frage ich, und wo hast du es entwickeln lassen? Und wenn es dann heißt, ja, bei DM, sage ich genau, also bitte Schwarz-Weiß wirklich immer das Geld investieren, an ein Fachlabor geben, da haben sie mehr von.
Oder eben selber entwickeln,
oder auch darüber haben wir schon gesprochen. Genau.
Und einmal entwickelt ist ja entwickelt. Also da kann man nicht sagen, gib mir das nochmal zurück. Ich gebe es nochmal woanders hin, das ist ja dann vorbei. Genau. Eine Hörerin.
Erstmal Dank an Herrn Springewitz aus Duisburg für den Impuls. Und ja, Frau Mersch.
Eine Hörerin fragt noch, ist es denn eigentlich sinnvoll, dass einzelne Privatmenschen sich mit Chemikalien da auf den Weg machen, damit hantieren und die Reste womöglich nicht richtig entsorgen?
Herr Schräder, können Sie das ein bisschen einordnen?
Naja, ich denke, also die Chemikalien sind jetzt auch nicht hochgiftig. Das muss man jetzt einfach auch mal dazu sagen. Also man kann damit schon sicher hantieren. Aber wichtig ist, dass man sich natürlich da einliest und ein bisschen beschäftigt, wie man mit den Chemikalien umgehen muss. Das, glaube ich, ist schon einfach wichtig. Und klar, kann man nur hoffen, dass da jetzt niemand das auf die leichte Schulter nimmt und das einfach in den Abfluss kippt. Das ist natürlich, das wäre nicht gut.
Genau, und ich denke, das ist ganz vergleichbar. Wir alle kaufen auch Lacke oder Verdünner, irgendwas zu streichen. Und auch da gehe ich immer davon aus, dass jeder sorgsam damit umgeht. Vielleicht ist das auch ein bisschen so in die Richtung abzuleiten.
Wir haben noch eine Frage aus Hamburg. Herr Klett hat uns angerufen und ich glaube, diese Frage, Herr Klett, richtet sich ein bisschen in die Zukunft, oder?
Naja, auch in die Vergangenheit.
Auch in die Vergangenheit,
mein Name
okay.
ist Klett, K-L-A-T-T. Nicht auch eben in die Vergangenheit. Und ich möchte insbesondere werben für die analoge Schwarz-Weiß-Fotografie.
Ja, warum?
Weil sie einfach haltbar ist. Die Fotos, die ich besitze, nicht das älteste Foto in der Familie ist das Foto meines Urgroßvaters aus den 1880er Jahren. Mhm. Nicht, er war nun damals Mitbegründer des Hamburger Schlachthofs und konnte sich das vermutlich leisten, sich auch fotografieren zu lassen. Nicht, ich selber bin Jahrgang 41. Ich selber habe Fotos von mir aus den Jahren 42 und 43 und noch von einem Profi gemacht. Die sind super einfach, nicht die in der Haltbarkeit. Und dann habe ich selber vor etwa 40 Jahren die Geburt meines Sohnes im Geburtssaal fotografiert, von der sozusagen der ersten Sekunde an auf Schwarz-Weiß. Und ich habe kürzlich einem jüngeren Verwandten eine Kamera geschenkt, eine Retina 3C aus den 50er Jahren. Funktioniert hervorragend, nicht? Und so eben Bilder, auch Bilder im wahrsten Sinne des Wortes, zu bewahren.
Das heißt, es geht Ihnen auch so ein bisschen ums Weitergeben, Weitergeben der Bilder, Weitergeben der Erinnerungen, aber ja, auch durchaus auch Weitergeben der Geräte?
Auch Weitergeben der Geräte. Ich glaube, ich werde demnächst mal Herrn Heinemann in Hamburg, ich komme ja selber aus Hamburg, besuchen. Nicht? Ich habe da auch sicher noch einiges. Und insofern, also ja, nicht das Weitergeben von Bildern in Schwarz-Weiß ganz besonders, weil die wirklich haltbar sind. Auch von mir selbst entwickelte Sachen sind also heute noch da. Und wenn ich denn manche Farbfotos angucke, die sind arg verblichen.
Also es ist auch, also die Negative selbst sind vor allem das, was auch so lange haltbar ist. Ne? Ja. Also das ist hier haltbarer als jede Festplatte.
Aber hallo, natürlich.
Ja, und ich finde diesen Impuls auch so wertvoll von Ihnen, Herrn Platt, weil ich selber bin früher oft auf Flohmärkte gegangen und habe dort alte Materialien eingekauft, also altes Negativmaterial, Fotos, und habe damit künstlerisch gearbeitet. Wie wird das aber in 20, 30 Jahren sein? Also finden wir auf den Flohmärkten dann Festplatten oder ich habe gar keine Ahnung, wie sich das entwickeln wird. Und deswegen sage ich auch wirklich zu jedem, egal, auch wenn ihr eure Scans habt, druckt trotzdem die Bilder, lasst sie drucken, einfach damit ihr auch dieses haptische Erleben habt und euch Bilder ohne Strom angucken könnt. Das ist also meines Erachtens sehr, sehr wichtig.
Ich nehme Fotos eben noch immer gerne in die Hand aus den letzten, ja, ich muss schon beinahe sagen, mehr als 100 Jahren.
Ja, sehr wertvoll.
Herr Klett, danke für diesen Impuls, der hier sehr viele offene Türen einrennt.
Genau, es kommt dazu jetzt nochmal ganz grundsätzlich die Frage, also Sie hatten das ja schon gesagt, auf jeden Fall immer auch ausdrucken, aber wenn man ausdruckt, dann auf jeden Fall auch digitalisieren, also immer beide Verfahren nehmen, weil diese Frage kam jetzt auch oft in den Mails.
Ja, also es kommt drauf an, also das Digitalisieren ist so ein bisschen, dass man halt eine Übersicht kriegt über, was habe ich denn da eigentlich für Bilder, und dann sagt man, okay, dann gehe ich jetzt und lass entweder printe die selbst oder lass die dann halt printen. Also der Print hat ja auch eben einen Wert, der dann ausgewählt sein will. Man kann auch alles durchprinten, dann hat man das wie früher, dass man diese Pakete kriegt und halt alles auf Foto hat. Aber ich würde sagen, wir haben ja immer schon mal gesprochen, dass ein analoges Fotografieren auch immer wieder eine weitere Auswahl ist von den Dingen, um dann am Ende wirklich die Bilder zu haben, die man eben immer wieder anguckt.
Eine Frage kommt auch noch zum Thema Verleih, beziehungsweise ein Hinweis. Da meldet sich ein Hörer aus Hessen. Er sagt, da gibt's bei ihm einen tollen Laden. Da kann man alles, was man braucht, ausleihen. Also er wollte zum Beispiel mal Filme digitalisieren, da hat er ein Gerät bekommen. Und als er dann wieder selbst entwickeln wollte, hat er sich ein größeres Gerät, ein Vergrößerungsgerät ausgeliehen. Also die Frage, kann man diese Geräte auch leihen? Ist da überhaupt der Markt da oder sind das dann einzelne Anbieter in einzelnen Städten, die das machen?
Das ist eine ziemlich smarte Idee auf jeden Fall. Also bis jetzt leihe ich meine Sachen immer nur an Bekannte oder Freunde. Aber ich finde das gerade eine sehr gute Idee sogar.
Ja, wir haben das mal probiert ganz am Anfang, da war das ein Teil unseres Konzeptes, dass wir auch einen Verleih machen wollen. Das Problem ist eher, dass halt dieses Checken von den, also gerade Kameras, ne, also das Checken von den Kameras fängt halt jedes Mal wieder von vorne an und das wäre dann am Ende, haben wir das nicht geschafft, das wirtschaftlich machbar anzubieten. Mhm. Also dann haben wir davon wieder abgesehen, weil es auch versicherungstechnisch eine ziemliche Katastrophe ist, sobald das ein bisschen teure Sachen werden. Aber ich finde gerade die Verleihe für Dunkelkammern und Scanner sehr interessant, was da der Gast sagte.
Mhm. Noch eine Ergänzung, Herr Schröder? Sonst?
Also ich sehe es schon ähnlich. Also es gibt ja im Profibereich sozusagen Objektive und zu leihen ist ja seit Jahren üblich. In der Dunkelkammer, das ist natürlich schon eine Herausforderung sozusagen. Ich glaube, dass das eben die technische Überprüfung und so weiter, aber es ist auf jeden Fall interessant.
Wenn ich da nochmal rein darf, Herr Schröder, wir haben eine Mail bekommen, da spricht jemand an, man könne die Chemie auch ersetzen. Das gehört, glaube ich, eher so zum Experimentiermodul, über das wir heute reden, oder zum Feld des Experimentierens. Man könne die normale Entwicklerchemie ersetzen durch Coffeenol. Das klingt nach einem Entwicklerprodukt, ist aber tatsächlich handelsüblicher Instant-Kaffee.
Genau.
Erzählen Sie mehr dazu. Man kann mit Kaffee Filme entwickeln, heißt das.
Richtig, und das ist auch tatsächlich ein Entwickler, den man nach dem Benutzen in den Ausguss schütten darf. Und zwar wird der aus Instant-Kaffee, Soda und Vitamin C hergestellt.
Und, klingt verrückt und funktioniert trotzdem.
Klingt verrückt.
Und irgendwie gesund.
Funktioniert absolut. Tatsächlich muss ich aber sagen, er stinkt sehr viel mehr als die Photochemie. Aber es gibt super Ergebnisse. Man muss sich halt so ein bisschen reintesten, bis man da so seine Entwicklungszeiten für den jeweiligen Film dann hat. Aber die Ergebnisse sind genauso gut wie bei anderen Entwicklern auch.
Also auch da
absolut zu empfehlen.
Spielräume, wo man ins tatsächlich Spielerische hineingehen kann und ins selber
auch. Richtig, ja. Und man kann Kaffeenol auch für Papierabzüge nehmen, dann werden die so bräunlich. Also dann sind die schon getont, tatsächlich.
Gut, guter Hinweis.
Es kommen auch wirklich eine Reihe Fragen noch zu den Reparaturen. Also eine Hörerin sagt, sie hat eine Nikon aus den 1990er Jahren. Sie hat das mal irgendwann versucht, reparieren zu lassen. Da war auf der Rückseite der Kamera ein Verschlussdefekt. Damals sagte man ihr in einem Fotogeschäft, nee, also da könne man nichts machen. Aber wenn jetzt das Analoge wieder interessanter wird, entwickelt sich dann auch der Markt der Ersatzteile wieder. Können Sie dazu was sagen?
Ja, das ist tatsächlich, das würde ich sagen, das momentan größte Problem der analogen Fotografie ist das Aussterben von den Reparaturwerkstätten. Da hören einfach wahnsinnig viele auf. Und dadurch, dass jetzt der Aufschwung erst in den letzten 5-6 Jahren gekommen ist von der analogen Fotografie, haben die auch nicht da keine Ausbildungsplätze oder sowas mehr gehabt. Es gibt ein paar, die wie Camera Rescue aus Finnland, die das wieder machen, die Ausbildungsplätze schaffen für die Reparatur von analoger Fotografie. Und es gibt auch Läden, die da jetzt wieder neu anfangen, aber es ist extrem wenig. Also es müsste viel mehr sein, weil wir kriegen so viele Anfragen für kaputte Kameras und man muss dann natürlich, ob man es machen will mit der Reparatur, hängt dann davon ab, ob man ob das Geld, was man für die Reparatur ausgibt, den Wiederanschaffungswert der gebrauchten Kamera halt dann irgendwann übersteigt oder nicht, wenn man jetzt nicht emotional an der Kamera hängt, das ist noch so ein anderes Thema, aber reparieren ist ein echt schwieriges Thema, wo es unbedingt mehr zu geben sollte und was auch für uns nicht möglich ist. Wir haben das probiert, auch das, eine so eine allgemeine Reparaturwerkstatt aufzubauen und haben das die Zeit, die das braucht, die Leute auszubilden an diesen ganzen verschiedenen Geräten, die ja wirklich so unglaublich zahlreich sind, das ist eine Investition, die kaum einer in der Lage ist zu stemmen. Das heißt, man muss gucken, okay, da wo gibt es die Kamera, die Reparaturwerkstatt für Canon-Kameras, wo gibt es die Reparaturwerkstatt für Nikon-Kameras und dann da hinschicken und diese versuchen zu unterstützen, am Leben zu erhalten und was auch immer, alles dafür zu tun, dass diese Reparaturwerkstätten bleiben.
Wenn das jetzt so eine Nische ist, Frau Schwarz, wie wichtig ist an dieser Stelle dass Menschen wie Sie jetzt, die ja alle so ein Herz auch für die Schwarz-Weiß- und Analogfotografie haben, dass die sich vernetzen? Und gibt es solche Netzwerke auch online?
Ja, also es wächst immer mehr und ich glaube zum Beispiel die Plattform Instagram, die hat uns definitiv verbunden, dass sich Menschen aus der ganzen Welt, sage ich mal, unter einem Hashtag auf einmal zusammenfinden. Das ist schon wirklich fantastisch. Ich gründe jetzt selber auch gerade eine ganz neue Community auf einer ganz anderen Plattform, wo auch Analog-Leute zusammenkommen, die jetzt nicht nur über Technik reden wollen, sondern auch wirklich über das große Warum hinter der Analogfotografie, dort vielleicht auch über ihre Bilder sprechen können. Wir sind, also ich glaube, die meisten von uns Analogbegeisterten sind sehr an einem Austausch interessiert, eben um das Wissen zu bewahren, um die richtigen Leute zu finden. Und wo ich das jetzt auch gerade gehört habe mit der Kamerareparatur, ich habe alleine in meiner kleinen Community, glaube ich, 2, 3 Leute, die sind so Bastler und Frickler. Ich habe manchmal keine Ahnung, was die da tun, aber die gehen da mit einer Freude ran. Und das heißt, wenn da jemand irgendwie Probleme hat, kann ich auch gerne Kontakte herstellen. Das sind Leute, die das eher hobbymäßig machen, aber eben mit genau so einem Herzblut, ne?
Also da möglicherweise auch eine Chance, dann so Hinweise zu bekommen, wenn die Nische klein ist, wo man reparieren lassen kann, aber wo denn die Nische ist und wenn man ansprechen kann.
Immer fragen.
Britta Mersch.
Es gibt noch einen Hörer, der sagt, er findet das total spannend, aber eigentlich sucht er so eine unkomplizierte Spaßkamera, also mit der man mal so Schnappschüsse machen kann, ohne Shishi und Wechselobjektive.
Point and Shoot habe ich heute gelernt.
Genau. Gibt's da auch was?
Gibt's da was, Herr Heinemann?
Ja, also da ist tatsächlich auch jetzt gerade dieses Jahr, jetzt gerade vor ein paar Monaten erst zum ersten Mal wieder eine neue Kamera rausgekommen von die Pentax 17. Das ist für uns, für die Analog-Community ein riesiger Schritt. Das ist eine Kamera, eine Marke, sich traut, eine neue Kamera wieder auf den Markt zu bringen. Und die wäre so eine, das ist ein Half-Frame, da hat man anstatt 36 Bilder 72 Bilder, hat natürlich Qualitätseinbußen dafür. Das interessiert aber die meisten Leute gar nicht bei den Spaßkameras, sondern da geht es darum, schnell Fotos zu machen und diesen analogen Look zu bekommen, der ja sogar noch verstärkt wird durch das kleinere Format. Und die kann man ganz regulär kaufen, mit normalen 2 Jahren Garantie, reparierbar und so weiter und so fort. Also da hat man auch den ganzen Hustle mit den Gebrauchkameras nicht. Das ist ein Riesenschritt und die ist auch extrem erfolgreich gewesen. Die Einführung, die war, glaube ich, in Japan, war sie innerhalb von 2 Wochen komplett ausverkauft.
Haben Sie einen Preis?
549 Euro. Das hört sich jetzt erstmal alles so, nachdem wir die Preise genannt haben, für die anderen hört sich das erstmal sehr
gut. Die anderen waren Gebrauchte, ne?
Genau, das darf man nicht vergessen. Das sind neue Kameras und wenn man das vergleicht mit digitalen Kameras, ist das immer noch moderat der Preis. Und man, es ist, wie gesagt, man hat den ganzen Apparat mit reparierbar, Garantie und alles dann eben mit dabei.
Dann würde ich gerne in einer allerletzten Runde von Ihnen noch wissen, was fotografieren Sie als nächstes, Herr Schräder? Haben Sie schon ein Motivziel?
Naja, ich bin ja noch im Urlaub. Das heißt,
das ist eine gute Gelegenheit eigentlich, oder?
Das ist eine gute Gelegenheit. Mein Film ist auch schon fast voll. Ein paar Tage habe ich noch Zeit, um ihn voll zu machen. Und tatsächlich mache ich auch das gern, auch Urlaubsfotos, aber ansonsten ist es dafür, weil es ja doch ein Aufwand ist, geht es schon eher, sag ich mal, um die künstlerisch ambitionierten Dinge.
Mhm. Herr Heinemann?
Nach 10 Jahren Architekturauftragsfotografie bin ich sehr glücklich darüber, kein Ziel zu haben bei der Fotografie, sondern einfach drauf los zu fotografieren. Deswegen kann ich Ihnen nicht sagen, was das nächste Motiv sein wird.
Frau Schwarz.
Ja, ich will bis Ende des Jahres in einem Boxclub fotografieren. Schwarz-Weiß mit einer Pentax 6-7. Ja, irgendwas zieht mich dahin. Die Sportler beim Sport machen, fotografieren.
Die nächsten Projekte unserer Studiogäste. Der Marktplatz geht zu Ende. Ich danke Ihnen sehr, die angerufen haben, die uns gemailt haben. Danke, Britta Mersch, fürs Zusammenfassen der Meldungen aus dem Hörerinnen- und Hörerkreis. Vor allem aber der Dank an Doreen Schwarz, Fotografin aus Bayreuth, an Oliver Heinemann von Chrom, einem Fachgeschäft für Analogfotografie in Hamburg, und Olaf Schräder, Dozent für soziale Arbeit aus Heimhausen. Analoges Fotografieren mit Filmentwickler und Fixierer zu besonderen Bildern. Das war unser Thema heute. Mein Name ist Armin Himmelrath. Machen Sie es gut.